SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. Es blieb bis zum Schluss spannend. Doch jetzt ist es entschieden. In Sachsen ist Amtsinhaber Kretschmer im zweiten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt und gleich vereidigt worden.
Ich schwöre,
dass ich meine Kraft dem Wohl des Volkes widmen.
Dass ich meine Kraft dem Wohl des Volkes widmen.
Seinen Nutzen mehren. Schaden von ihm wenden. Verfassung und Recht wahren und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde.
So wahr mir Gott helfe.
Soweit der CDU-Landeschef. Er hat im Dresdner Landtag im zweiten Wahlgang 69 Stimmen erhalten und damit die nötige Mehrheit erreicht. Und während Kretschmer in Dresden die Wahl gewonnen hat, bereiten sich die designierten Bundeskanzlerkandidaten auf die Neuwahlen im Februar vor und damit auch auf mögliche TV-Duelle. Scholz und Merz und dann Habeck und Weidel sollen in ARD und ZDF aufeinandertreffen. Das aber hat Habeck bereits strikt abgelehnt. Er fordert ein Triell von CDU, SPD und Grünen, wie schon 2021. Wie auch immer, vor allem fair soll er sein, dieser Wahlkampf. Dafür verhandelt SPD-Generalsekretär Miersch, der den Wahlkampf organisiert, mit den anderen Parteien über ein faires Abkommen.
Es geht vor allen Dingen darum, wie wir zum Beispiel mit dem Thema Fake News umgehen, gerade das Thema Social Media. Mir wäre es wichtig, dass wir gerade in diesen turbulenten Zeiten, auch wo wir viele Angriffe von außen zu erwarten haben, dass wir dort stabil als demokratische Mitte zusammenstehen.
Und dazu braucht es offenbar ein Fairness-Abkommen. Ob es hält? Ein wenig Skepsis scheint wohl angebracht. Unfair jedenfalls könnten das Wahlprozedere kleine Parteien finden. Sie müssen nämlich trotz der wenigen Zeit auch diesmal eine bestimmte Zahl von Unterschriften sammeln, wenn sie bei der Bundestagswahl antreten wollen. Eine entsprechende Klage der Ökologisch-Demokratischen Partei scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Nach Ansicht der Richter wird die Chancengleichheit der Parteien dadurch nicht verletzt. Streit. In der Politik gehört er ja wohl irgendwie dazu. Und ganz oft geht es ums Geld, so wie heute in Stuttgart und Mainz. In Rheinland-Pfalz hat CDU-Oppositionsführer Schnieder der Landesregierung vorgeworfen, zu wenig zu investieren. In Straßen, in Brücken oder Hochschulen. Mit dem neuen Haushalt werde der Investitionsstau in Milliardenhöhe weiter wachsen, so Schnieder im Landtag und bezieht sich dabei auf eine SWR-Recherche vom vergangenen September.
Der SWR hat mit Bestätigung durch den Landesrechnungshof aufgezeigt, dass für den Bereich der sanierungsbedürftigen Landesbrücken bereinigt um die Teuerung gerade einmal eine Steigerungsrate von rund 17.000 Euro eingeplant sind. Was Rheinland-Pfalz braucht, sind keine Lippenbekenntnisse, sondern eine wahre Kraftanstrengung im Bereich der Infrastruktur, meine Damen und Herren.
Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Wansch von der SPD hält dagegen, dass der Haushaltsentwurf der Landesregierung unter anderem mehr Stellen vorsehe. Mehr für Lehrer und Bildung, aber auch für Polizei und Justiz. Schwerpunkte seien Bildung und Forschung, Klimaschutz und Digitalisierung sowie Bürokratieabbau und Gesundheit. Auch der baden-württembergische Landtag will den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre heute verabschieden. Der Etat hat ein Volumen von 136 Milliarden Euro. So viel wie noch nie in der Geschichte des Landes. Vorgesehen sind etwa zusätzliche Investitionen in Bildung, Forschung und Sicherheit. Der Fall Pelicot in Frankreich hat viele Menschen aufgewühlt, auch weil er so unfassbar, so einmalig schien. Doch im Online-Nachrichtendienst Telegram gibt es offenbar Chatgruppen mit Anleitungen zum sexuellen Missbrauch von Frauen. Nach Recherchen des Norddeutschen Rundfunks tauschten sich die Nutzer darüber aus, wie man Frauen unbemerkt betäuben kann, um sie zu vergewaltigen. Jana Henschel.
Die betroffenen Frauen scheinen dabei aus dem direkten Umfeld der Täter zu kommen. Es wird von der eigenen Schwester, Mutter, Freundin oder Ehefrau gesprochen. Die Vergewaltigungen werden angekündigt und teilweise live oder als Video geteilt. Es werden Tipps zu Betäubungsmitteln und Links zu Online-Shops ausgetauscht. Dabei wurde ein als Haarpflegeserum getarntes K.O.-Mittel entdeckt, das unter anderem Tierbetäubungsmittel enthält. Sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Menschen sind in Deutschland strafbar. Vergewaltigungsvideos von erwachsenen Menschen zu besitzen, dagegen dagegen nicht. Telegram hat mitgeteilt, dass Hinweisen nachgegangen wird und Nutzer bei Missbrauch der Plattform gesperrt werden.
Im Fall des Mordes an dem russischen Generalleutnant Kirillow in Moskau ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB bekannt gegeben. Björn Blaschke mit den Einzelheiten.
Der mutmaßliche Attentäter, angeblich ein 29-jähriger usbekischer Staatsbürger, das berichtet der FSB. Der Mann stehe im Verdacht, den Terroranschlag verübt zu haben, bei dem gestern der Chef der ABC-Schutztruppen der russischen Streitkräfte und sein Assistent getötet wurden. Während eines Verhörs habe der Usbeke erklärt, dass er von den ukrainischen Sonderdiensten rekrutiert worden sei. Auf deren Anweisung hin sei er nach Moskau gereist und habe den Tatsprengsatz erhalten. Den habe er an einem E-Roller platziert, der am Eingang zu Kirillows Wohnhaus parkte.
Die Ermordung Kirillows ist möglicherweise auch heute Nachmittag und Abend Thema in Brüssel, wenn Generalsekretär Rutte die wichtigsten NATO-Spitzen zum Ukraine-Gipfel trifft. Dabei sein wird auch der ukrainische Präsident Zelensky. Es soll vor allem um weitere Militärhilfe für die Ukraine gehen, auch im Hinblick darauf, dass der künftige US-Präsident Trump die Hilfe für das Land einstellen könnte.
Fokus Südwest.
Die Polizei in Freiburg hat die Räumung des von Aktivisten besetzten Dietenbach-Waldstücks fortgesetzt. Dort sollen das letzte verbliebene Baumhaus geräumt und die letzten Bäume gefällt werden. Aus dem SWR-Studio Freiburg, Dina Steinbrink.
Schon am Morgen haben sich viele Einsatzkräfte am Rande des Waldstücks versammelt. Die Straßen rundherum sind abgesperrt. Spezialkräfte wollen unter anderem mit einer Drehleiter und einem großen Hubwagen die letzten Besetzer aus dem Baumhaus holen, damit danach die Bäume gefällt werden können, unter anderem eine 200 Jahre alte Eiche. Die Polizei hatte vor anderthalb Wochen mit der Räumung begonnen und auch mehrere Aktivisten festgenommen. Sie hatten seit Wochen gegen die Baumfällungen gekämpft. Die Stadt Freiburg rodet in dem kleinen Waldstück eine Fläche von gut 2 Fußballfeldern. Die wird für den neuen Stadtteil Dietenbach gebraucht, wo in den nächsten Jahren knapp 7000 Wohnungen entstehen sollen.
Vor dem Amtsgericht Zweibrücken wird am Nachmittag das ehemalige evangelische Krankenhaus zwangsversteigert. Die Investorensuche war erfolglos verlaufen. Lars-Henrik Wacker berichtet.
Neben dem ehemaligen Krankenhaus samt Kapelle stehen auch noch der Wirtschaftsweg und ein Garagengrundstück zum Verkauf, knapp 9000 Quadratmeter insgesamt. Der Wert liegt bei knapp über 1 Million Euro. Wer zuschlagen will, der muss auch noch eine Sicherheitsleistung von 10% mit einkalkulieren. Allerdings ist das frühere evangelische Krankenhaus in die Jahre gekommen und ein Sanierungsfall. Bisher hat das Gebäude nur für Stress gesorgt. Ein möglicher Investor hatte Pläne für ein medizinisches Versorgungszentrum, ist dann aber abgetaucht.
Hausbesitzer in Pforzheim sollen künftig weniger Grundsteuer zahlen. Möglich wird das, nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung gestern Abend den Hebesatz erheblich gesenkt hat. Peter Lauber.
Nach der Reform der Grundsteuer sollte der Hebesatz in Pforzheim nur in dem Maße gesenkt werden, dass am Ende dasselbe rauskommt wie bisher. So wie es die meisten Kommunen handhaben. Allerdings hätte dies bei vielen Besitzern von Ein- und Mehrfamilienhäusern zu extremen Mehrbelastungen geführt. Dies wollte die CDU mit ihrem Antrag auf eine noch viel deutlichere Absenkung verhindern. Der bekam dann auch eine Mehrheit. Bedeutet aber zugleich gut 7 Millionen weniger Einnahmen. Geld, das an vielen Stellen wieder fehle, kritisierten unter anderem SPD und Grüne, die von Wahlkampfgeschenken sprachen. Einig waren sich alle darin, dass die Reform ungerecht sei und vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben werde.
Und dann war da noch
Weihnachten. In einer Woche schon. Und der Traum von weißen Weihnachten, spätestens seit Bing Crosbys Hit, sitzt er fest in unseren Ohren und Köpfen. Angefangen hat die weihnachtliche Sehnsucht in Weiß allerdings deutlich früher, so um die Mitte des 19. Jahrhunderts schon. Bis dahin sah man auf älteren Weihnachtskarten meistens noch eher herbstliche Landschaften, aber dann kam der Wintertourismus. Man reiste jetzt in die schneebedeckten Alpen und mit ihm kam das Gefrorene auf die Großkarte. Dazu die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, in denen eine schneeweiße Decke das triste Grau Londons bedeckt. Fertig war der Traum von der weißen Weihnacht. Der hat für unsere Breiten nie so wirklich funktioniert. Auch dieses Jahr wird's höchstens regnen und dank Klimawandel hat sich's wohl sowieso so ziemlich ausgeträumt. Aber Warum auch nicht? Schließlich stand die Krippe, um die es ja eigentlich geht, im eher schneearmen Bethlehem.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.